Heute Morgen geht es auch ums Thema Versuchungen. Und ich lese den Predigttext. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann dürft ihr gerne mitlesen. Matthäus 6, 13. Nehme an, diesen Vers kennt vermutlich fast jeder auswendig. Es ist aus dem weltberühmten Gebet von Jesus, dem Unser Vater Gebet, Matthäus 6, Vers 13. Da steht: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Für ganz viele Bibelkenner, eifrige Bibelleser, bedeutet dieser Satz an sich schon eine gewisse Versuchung. Ja, führt Gott wirklich in Versuchung? Ist Gott wirklich jemand, der mich wie mit Stöckelschuhen ausrüstet und aufs Glatteis schickt? Ist so unser Gott? Was ist mit Jakobus 1, Vers 13, wo er steht? Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Wie passt das zusammen? Einerseits, Gott führe uns nicht in Versuchung und andererseits, Gott versucht ja gar nicht. Wie passt das zusammen? Nun, die Lösung finden wir, wenn wir den Hintergrund des Unser Vater Gebets der Bergpredigt beachten. Das ist so Matthäus 4. Jesus wurde getauft, Matthäus 3, 17 heißt es, eine Stimme vom Himmel herab, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, dem ich wohlgefallen habe. Stell mir so vor, Jesus so der Hochzeit seines Lebens. Wow. Gott Vater sagt, dies ist mein, ich habe dich so lieb, habe Wohlgefallen an dir. Und dann heißt nur einen Vers später, Matthäus 4, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste. Und in der Wüste wird Jesus vielleicht 40 Tage vom Teufel versucht. Gott versucht uns also nicht zum Bösen, aber er kann uns dorthin führen, wo der Teufel uns versuchen darf. Habe ich am Anfang vom Marshmallow-Test erzählt. Stellt euch mal vor, ich mache das mit unserem Sohn Ben, 3,5-jährig. Vielleicht nicht mit einem Marshmallow, aber mit einem Schöckeli. Sag Glück, Ben, Schöckeli, wenn du das jetzt isst, ist okay, aber wenn du wartest, bekommst du danach noch ein zweites. Was wäre mein Ziel, wenn ich diesen Test mit meinen Kindern durchführe? Als liebender Vater, der ich auch psychologisch geschulter Theologe bin, weiß ich, dass diejenigen Kinder, die diesen Test bestanden haben, das heißt diejenigen, die warten konnten, die haben vielleicht so 20 Jahre später in dieser Langzeitstudie, der sogenannten Longitudinalstudie, haben die Charaktereigenschaften vorgewiesen. Die andere, also einfach wahrscheinlich, also sie hatten mehr von den Guten als die Vergleichsgruppe, die nicht bestanden hat. Sie haben eher einen akademischen Weg auch eingeschlagen. Ich wünsche mir doch für unsere Kinder das Beste und deshalb hoffe ich auch, dass sie den Test bestehen. Nun, ich habe den Test noch nie durchgeführt, weil ich mir noch nicht so sicher bin, ob sie bestehen will. Das wäre so der Wunsch des liebenden Vaters. Hoffentlich besteht mein Kind den Test. Nun, der Teufel, wenn er uns versucht, hat er ein ganz anderes Ziel. Der Teufel mag uns nichts Gutes gönnen. Und wenn es mein Ziel wäre, als sadistischer Vater, dass mein Kind den Test nicht besteht, ja, dann würde ich den Test auch durchführen mit der Hoffnung, dass er es nicht besteht. Und so sehen wir, Gott und der Teufel können mit einer Sache unterschiedliche Ziele haben. Und dieses Wort für Versuchung, ihr habt es auf dem Predigtblatt, ich habe es euch abgedruckt, das heißt auf Griechisch Peirasmos. Peirasmos, in der Mehrzahl Peirasmois, Versuchungen. Und dieses eine griechische Wort kann man im Deutschen auf zwei Seiten hin übersetzen. Man kann dieses Wort einerseits übersetzen mit Versuchung, im Sinne von Verführung, Verlockung. Aber dieses eine Wort, kann genauso gut übersetzt werden mit Anfechtung, im Sinne von Prüfung, Probe. Und ich meine, dass man je nach Kontext entscheiden muss, meint jetzt Peirasmus, meint das Versuchung oder Prüfung? Wir sprechen ja dann bei Prüfungen von Anfechtungen, nicht von Versuchungen. Und ich meine, wenn wir auf Gott schauen, dann übersetzen wir am besten mit Anfechtung. Wenn wir auf den Teufel schauen, am besten mit Verführung, Versuchung. Denn das Ziel des Bösen, der ja in unserem Bibeltext auch erscheint, der Böse, der Teufel, sein Ziel ist, uns von Gott wegzubringen. Denn der Teufel mag uns nichts Gutes gönnen. Es ist ja so, dass von Geburt an ein jeder Mensch von Gott getrennt ist. Durch die Sünde. Aber wenn ein Mensch erkennt, da ist Jesus Christus, der für mich gestorben und auferstanden ist. Wenn ein Mensch seine Sünden Jesus Christus bekennt und Jesus im Glauben als Herrn annimmt. Wenn er das im Fachbegriff, eine Bekehrung und Wiedergeburt erlebt. In diesem Moment wechselt dieser Mensch den Herrschaftsbereich. Von Natur aus stehen wir, ob wir es hören wollen oder nicht, unter der Machtherrschaft des Teufels. Und wenn wir uns bekehren, eine Wiedergeburt erleben, dann nimmt uns der Heilige Geist und fügt uns unter die Machtherrschaft Gottes. Aber der Teufel gibt sich nicht einfach so damit geschlagen. Er denkt jetzt nicht, ja, kein Problem, jetzt gibt es halt einen Mächtiger, der da herrscht in ihrem Leben, deinem Leben. Nein, der Teufel wird alles daran setzen, dich, sie, wieder von Gott wegzubringen. Gottes Ziel hingegen ist, dass wir den Test bestehen. In Jakobus 1, Vers 2 bis 4, nur wenige Verse vor Jakobus 1, 13, steht, zitiere nach der neuen Genfer Übersetzung: Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Das Wort Prüfungen, Peirasmois. Jakobus sagt: Geschwister, freut euch, wenn ihr versucht werdet. Ich habe gedacht, also, Jakobus, wenn du wüsstest, womit ich versucht werde, kann ich mich doch nicht freuen. Doch? Freut euch. Warum? Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Wer dieser Versuchung mit einem Nein begegnet, merkt, ich bin standhaft. Weiter. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Jakobus sagt uns, es lohnt sich, Prüfungen zu erleben. Denn wenn man die Prüfung besteht, zeigt man dadurch, mein Glaube ist echt. Wisst ihr, es ist so schnell gesagt, ich glaube. Es ist so schnell gesungen. Aber im Alltag, im ganz praktischen Leben, zeigt sich, ob mein Glaube echt ist oder nicht. Und wenn ich die Prüfungen bestehe, kann ich damit zum Ausdruck bringen, mein Glaube ist echt. Das lohnt sich. Es führt zur Standhaftigkeit, zur Vollendung. Nun, wenn wir also beten und führe uns nicht in Versuchung, dann beten wir mit anderen Worten, Gott, führe mich nicht dorthin, wo ich zu Fall komme. Oder mit anderen Worten, Gott, hilf mir, in der Versuchung den Test zu bestehen, der Sünde mit einem Nein zu begegnen. Hilf mir. Aber den ersten Punkt überschrieben mit der Frage, führt Gott in Versuchung? Versucht Gott? Muss ich sagen, nein, Gott versucht niemand. Führt Gott uns in Versuchung? Ja, das kann passieren. Es kann passieren, dass Gott zulässt, dass der Teufel uns versuchen darf. Aber Gott will, dass wir in diesem Fall den Test bestehen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Es war vor einigen Monaten, klopfte es plötzlich an meiner Tür. Unser Sohn Ben war da, ich arbeite zu Hause und er weiß ganz genau, wenn ich arbeite, will ich nicht gestört werden. Dann darf er erst wieder kommen, wenn es Mittagessen geht oder so. Und da klopft also irgendwie um 9 Uhr und er sagt, darf ich bei dir aufs Sofa, ich habe so ein Sitzsofa für Gespräche und da sieht man dann aus dem Fenster raus, wenn man, und er wollte da auf dieses Sofa steigen, um aus dem Fenster zu schauen. Da haben wir gesagt, okay, ausnahmsweise darfst du, aber muss ganz ruhig sein, dann kann ich am Computer weiterarbeiten. Und dann war er die ganze Zeit ganz ruhig, hat rausgeschaut, und nach einiger Zeit interessiert es mich auch. Ben, was siehst du? Die Katze. Da haben wir die Katze betrachtet, die einfach so still da war. Die hat sich die längste Zeit nicht bewegt. Dann fragt Ben, was macht die Katze? Nun, ich wusste es ja nicht, aber als Vater ist man allwissend. Deshalb sagte ich ihm, ich denke, sie jagt Mäuse. Habt ihr schon mal eine Katze gesehen, die Mäuse jagt? Ich habe noch nie eine Katze beobachtet, die eine tote Maus abgeschleppt hat. Sondern die Katzen, die warten da vor dem Loch, bis sich etwas bewegt und dann. So hat es auch der Teufel mit uns. Er interessiert sich vor allem für Christen, die leidenschaftlich sind. So wie Katzen nur lebende Mäuse jagen, so jagt der Teufel lebendige Christen. Walter Lütti, der verstorbene Schweizer Pfarrer, schrieb einmal dazu, der Teufel jagt nicht toten Weltmenschen oder halblebenden Christen nach. Ihn gelüstet nach lebendiger Speise. Versuchung ist normal. Der Teufel will sie zurückgewinnen. Die schlimmste Anfechtung ist, keine Anfechtung zu haben. Könnte auch sagen, lebst du noch als Christ, dann weißt du auch, was Anfechtung ist. Und da gibt es unzählige Orte, wo der Teufel uns versuchen will. Nicht jeder Ort ist für jeden eine gleich starke Versuchung. Haben wir auch schon gedacht, so, wäre doch gäbig, wenn der Teufel mich mal an einem anderen Punkt versuchen würde. Aber es ist wie beim Fischen. Ich war als Kind mal mit einem Kollegen so fischen, so Löffel und so. Dann haben wir da so kleine Würmchen an die Angel getan und wollten Fische fangen. Wir haben tatsächlich dann auch so Egli und weiß nicht was alles gefangen. Aber mir ist dabei aufgefallen, man muss schon schauen, was für einen Köder man benutzt. Also wenn man einen riesigen Walfisch fangen will, nützt ein Würmchen vermutlich nichts. Und wenn man so einen riesen Köder hat, ist vermutlich ein Egli nicht so interessiert daran. Es kommt auf den Köder an. Und so kann für jeden von uns etwas anderes ein attraktiver Köder sein. Vielleicht haben wir Teenager unter uns, die in die Schule gehen und da ist eine große Versuchung, nicht abzuschreiben. Das ist schon Unti, biblischer Unterricht. Ich glaube, es hat keine Teenager da, weil die sind jetzt auch gerade im Unti. Aber da hatte ich mit ihnen die Diskussion, ist Abschreiben Sünde oder nicht? Weil die finden das alle in Ordnung, solange man nicht erwischt wird. Also wie das 11. Gebot, oder? Sollst dich nicht erwischen lassen. Muss ich ihnen erklären, also ich finde das schon nicht ganz so okay. Eine große Versuchung, das macht ja jeder. Oder vielleicht ist auch eine Versuchung auf dem Pausenplatz, wenn jemand da gemobbt wird, da nicht noch mitzumachen. Also mir kam immer noch ein besserer Spruch in den Sinn, in diesem Moment. Große Versuchung. Nun ist das für mich keine Versuchung mehr. Ich muss nicht mehr abschreiben, außer Predigten, aber dort darf man. Nein. Nur, dass ihr jetzt nichts Falsches denkt. Gute Prediger lassen sich inspirieren und schreiben dann alles doch selbst. Aber sie sind nicht mehr meine Versuchungspunkte. Aber vielleicht gibt es andere Dinge, die auch für euch versuchbar sind. Vielleicht ist es das Internet, wo ihr merkt, das ist ein Ort starker Versuchung. Braucht nur ein Pop-up und schon schaut man Dinge an. 90% gemäß Statistik aller Männer haben Mühe mit Pornografie. Zunehmend auch Frauen. Ort starker Versuchung. Für andere ist vielleicht das Shoppingcenter ein Ort starker Versuchung. Braucht nur so schöne Stiefel, schöne Kleider. Und am Abend kommt man nach Hause und denkt, oh, so wirklich gottverherrlichend war jetzt dieser Einkauf auch wieder nicht. Aber da eher dem Götzenkonsum nachgefolgt. Bin dem nachgefolgt. Vielleicht ist es Alkohol. Macht es nur ein Gedanke daran? Freut man sich den ganzen Tag? schüttet sich so Dopamin und Endorphin und Serotonin und wie auch immer dieses Zeugs heißt, aus, wenn ich schon nur den Gedanken habe an ein alkoholisches Getränk. Dann brauche ich das unbedingt. Mehr als mir gut tut. Für wieder andere sind es verborgene Versuchungen. Neid. Man mag dem anderen nichts Gutes gönnen. Vordergründig kann man vielleicht schon noch ein Kompliment machen, aber hintenrum so negativ. Ich kenne ja ihre Orte der Versuchung nicht. Vermutlich denkt ihr, ja, bin ich auch dankbar. Ihr kennt meine Orte der Versuchung auch nicht. Aber ich kenne meine Orte, wo ich sehr versuchbar bin. Und der Teufel kennt diese Orte genauso. Und deshalb bete ich mit Überzeugung und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Martin Luther hat mal gesagt, dass er mit der fünften Bitte vom Unser-Vater-Gebet schlafen geht und mit der sechsten Bitte steht er auf. Fünfte Bitte: und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Sechste Bitte: und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. So geht er in den Tag. Abends sagt er dann wieder: Gott, vergib mir, wo ich der Versuchung nicht widerstanden habe. Vergib mir. Jetzt habe ich einige offensichtliche Formen der Versuchung ausgeführt. Ich denke, die meisten unter uns würden wohl sagen, wenn sie in einem solchen Punkt nachgeben, dann habe ich gesündigt. Jetzt gibt es aber noch Dinge, die erscheinen nicht unbedingt als Versuchung, wir nennen es auch eher Prüfung. Schwierige Dinge, die Gott zulässt in unserem Leben. Zum Beispiel kann es eine Prüfung für uns sein, wenn wir erleben in der Gemeinde, wie Gläubige uns enttäuschen. Und ich sage euch jetzt mal, was ich aus meiner langen, langen Lebenserfahrung bereits sagen kann. Man muss nur genügend lange und genügend intensiv in eine Gemeinde gehen und man wird verletzt von Menschen, von denen hätte man das nie gedacht. Man wird enttäuscht und dann denkt man, gerade der, aber der ist doch Pastor, aber der ist doch Ältester, der ist doch Hauptleiter, der ist doch 50 Jahre im Glauben. Gerade der muss mir so kommen. Gerade der. Und für manche Menschen ist das eine so große Prüfung, dass sie sagen, solange der gläubig ist, will ich mit dem Glauben gar nichts zu tun haben. Sie verlassen die Gemeinde, sind vielleicht noch ein paar Jahre U-Boot-Christen, so Geheimchristen. Nach ein paar Jahren merken sie, irgendwie unterscheidet mich auch nicht mehr viel von einem Nicht-Christen. Enttäuschung. Andere erleben ganz schwierige Dinge im Leben. Gott lässt es vielleicht zu, gerade in deinem Leben, in ihrem Leben, dass jemand schwer krank geworden ist. Vielleicht bist du schwer krank geworden, eine Diagnose, dein Leben total erschüttert, wie den Boden unter den Füßen weggenommen. Vielleicht ist jemand gerade gestorben, den man sehr liebt. Vielleicht sogar eine junge Person. Denkt Gott, warum? Lässt du das zu? Vielleicht hat jemand die Arbeitsstelle gerade verloren. Sonst irgendwie eine Schwierigkeit in der Ehe, in der Kindererziehung, mit Nachbarn, mit den Eltern, mit Arbeitskollegen und sagt, warum? Eine Prüfung. Und da kommt dann manchmal die Frage so hoch, Gott, wo bist du? Hast du mich verlassen? Hast du mich nicht mehr lieb? Prüfung. Und dann gibt es an sich gute Dinge, die uns auch zur Prüfung werden können. Vielleicht kennt ihr das Lied, wo man singt, Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld. Und ich denke mir immer, wenn wir das so singen, das sind ja super Dinge. Also die wünsche ich mir und euch. Reichtum, Geld. Da könnte man schon noch etwas damit anfangen. Einfluss. Oh, wie schön wäre es, wenn die Gläubigen noch mehr Einfluss hätten in unserer Gesellschaft. Das sind an sich gute Dinge. Aber wir singen dann auch zu Recht weiter. All das suchen wir und sind doch einsam in der Welt. Wir sind nie zufrieden. Nein, wir wollen immer mehr. Und doch bleiben unsere Herzen leer. Wenn wir unser Vertrauen auf diese an sich guten Dinge setzen, werden wir merken, unsere Herzen bleiben leer. Und dann kann es passieren, dass Gott genau das nimmt, worauf wir unser Vertrauen gesetzt haben. Er nimmt uns diesen Götzen weg. Und das kann uns dann zum Segen werden sogar. Armut, Schmach, Verachtung. Wir hatten in diesem Jahr eine Evangelisation bei uns in der FEG Aarau, 4 Abende, einen Morgen, 5 Zeugnisse, immer bevor das Referat dann kam. Und mir ist aufgefallen, nachdem ich diese 5 Zeugnisse mir angehört hatte, alle 5 Personen erlebten Leid im Leben. Mobbing, Suizidgedanken, TÜV-Unfall, der Tod der eigenen Frau. Alle 5 haben so etwas erzählt. Und dann kam Gott in ihr Leben. Aber diese Dinge können uns zur Prüfung werden. Solche Situationen will der Böse benutzen, um uns von Gott wegzubringen. Ich denke hier auch gerade an Hiob. Hiob hat alles verloren und dann kamen seine Freunde und sagten, was hast du getan? Dann kam die Frau und sagt, ach, schwör doch deinem Gott ab. Das ist deine Versuchung. Verliert alles und dann wird man noch versucht. Prüfungen. Ich muss sagen, ich hatte in meinem Leben nie gerne Prüfungen. Aber ich liebte es, eine Prüfung super bestanden zu haben. Es gab so manchmal den Moment, da hatte auch ich eine 6. Dann dachte ich, super, diese Prüfung, so gut habe ich die gemacht. Jetzt habe ich eine 6. So ist es ja auch mit der Autoprüfung. Weiß nicht, wer von euch gerne morgen um 8 Uhr vielleicht da in Schaffhausen nochmal zur Autoprüfung antreten möchte. Die Männer unter uns denken jetzt alle, kein Problem. Aber wenn es dann so weit kommt, denkt man dann vielleicht doch, ich fahre ja super Auto, aber was, wenn ein Fußgänger mir vor die Nase? Was, wenn der Experte so ein bisschen willkürlich tut und so? Ach, bin ich dankbar, habe ich vor 13 Jahren den Führerausweis machen dürfen. Der gilt immer noch. Super, diese Prüfung, dass ich die gemacht habe. Ich erinnere mich auch an die Neutestamentsprüfung. Das war so die erste große Prüfung nach dem ersten Jahr. Und da mussten wir so viele Dinge auswendig lernen. Also unglaublich viel. Unter anderem gab es auch eine Aufgabe, die lautete, lernen Sie das Unser Vater im Griechisch auswendig. Und ich kam so vom Gymnasium mit dem Gedanken, ich lerne nur, was Sinn macht. Und das machte für mich absolut keinen Sinn. Also habe ich mal alles andere auswendig gelernt, so wer hat was, wo, wann, wie geschrieben in der Bibel, wie viele Jakobus gibt es, Herodes und all diese Dinge und die Kaiser der Roms und alles, was man da auswendig lernen kann über das Neue Testament. Und das Unser Vatergebet habe ich so von mir hergeschoben. Aber wie es so ist bei den Schülern, Studenten, am Abend vor der Prüfung kommt noch das schlechte Gewissen. Schau es doch gleich noch an. Habe ich da das griechische Neue Testament hervorgenommen. Versuchte das in mein Kurzzeitgedächtnis einzuprägen. Ich kam nicht weit, so vielleicht 2-3 Zeilen. So Pater, Hämon, Hoentois, Uranois, Hegiaste, Toto, Onomasu. Kann es bis heute noch. Das genau 2 Zeilen sind das. Und dann dachte ich mir, nein, der Rest bringe ich nicht mehr rein. Und dann gehe ich zur Prüfung am nächsten Morgen und sage zu meinen Kollegen, du, wenn die erste Frage ist, schreiben Sie das Unser Vater in Griechisch, gebe ich gerade wieder ab, dann löscht es mir ab. Nehme ich das Prüfungsblatt, erste Frage konnte ich nicht beantworten, 2. Frage, schreiben Sie den Beginn des Unser Vaters in Griechisch. Ja, nein. Okay, schreibe ich mal die ersten 2 Zeilen, dann gibt es in jeder Klasse ja die Superschlauen. Plötzlich streckt jemand auf, Herr Thiessen, wie weit muss man das Unser Vater schreiben? Da dachte ich, nein, die Dümmste. Ah. Dann sagte er, die ersten 2 Zeilen reichen. Gut. Ich bin dann sehr gut durch diese Prüfung gekommen. Ich bin dankbar, habe ich das abgeschlossen. Aber ich muss sagen, ich hatte nie gerne Prüfungen. Und so ist es auch im Leben. Ich habe nicht gerne Lebensprüfungen. Aber ich habe mit vielen Menschen schon gesprochen, die haben mir gesagt, was ich damals erlebt habe, das hat mich stärker gemacht. Das hat mich reifer gemacht, sanftmütiger gemacht. Ich bin, wer ich bin, weil ich das erlebt habe. Aber niemand sagt mir, ich will es noch einmal erleben. Das sind Prüfungen. Gott lässt manchmal gewisse Dinge zu, uns zum Besten, aber wir wollen es nie mehr erleben, wenn wir es mal durchhaben. Katzen jagen lebende Mäuse, der Teufel tut alles daran, dass wir Gott absagen. Kommen wir noch zum 3. Punkt. Versuchungen überwinden. Ich würde niemals behaupten, dass ich ab heute keine Sünde mehr tun werde. Ich käme nie auf die Idee zu sagen, so ab heute, 9.9.18 um 10.30 Uhr, ab jetzt werde ich nie mehr, wenn der Teufel mich versucht, einer Versuchung nachgeben. Würde ich nie sagen, weil ich kenne meine eigene Kraft. Ich käme nie auf die Idee, dass meine Kraft reichen würde. Der Martin Luther hat im Lied "Eine feste Burg ist unser Gott", glaube in der zweiten Strophe, geschrieben: Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und führe uns nicht in Versuchung. Hilf uns. Ich möchte jetzt zum Schluss der Predigt noch 3 praktische Hilfen mitgeben, wie wir der Versuchung mit einem Nein widerstehen können. Und die erste praktische Hilfe ist Blickwechsel. Es ist ja so wie beim Autofahren. Nicht in den Baum, nicht in den Baum. Und dann weiß man, was passiert. Und so ist es auch in unserem Leben oft. Wir sagen, und heute werde ich dieser Versuchung nicht nachgeben. Und dann denkt man von morgens und heute nicht und heute nicht. Und dann, nein, heute nicht. Und irgendwie 17 Uhr immer noch nicht. Und dann plötzlich passiert es halt doch. Weil wir drehen uns um die Sünde. Und ich ermutige immer, nicht sündenorientiert zu leben, sondern Jesus-zentriert. Nicht auf das schauen, was uns versucht, sondern auf den, der uns das tiefste Loch in uns füllen möchte. Ich glaube nämlich, dass hinter jeder Versuchung wie so ein Loch steht. Wir haben ein Loch in uns und denken uns so, und das will ich mir jetzt füllen mit dem. Vielleicht sehnen wir uns gerade nach Anerkennung. Annahme, mal wieder ein liebes Wort. Unser Tank ist total aufgebraucht und jetzt denken wir so, jetzt steht es mir doch zu, dass ich. So wie beim Marshmallow. Lieber ein Marshmallow in der Hand als nichts. Und dabei ist so, dass Jesus der ist, der unsere tiefsten Sehnsüchte stillen möchte. Es ist so, wie Jesus sagt, du kannst das Marshmallow des Teufels nehmen, aber auf dich wartet in der Ewigkeit ein Festessen. Nimm das synthetische Zeugs, das dir ohnehin nicht gut tut, oder auf dich wartet ein gesundes Festmenü. So ist das mit der Sünde. Das heißt in der Bibel, um der zukünftigen Freude willen, glaube ich, Jesus oder Mose, das erlitten, was er erleiden musste. Auf Jesus schauen. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie volle Genüge haben sollen. Dort steht vorher, der Teufel kommt nur, um zu schlachten, umzubringen. Jesus aber kommt, um uns Leben im Überfluss zu geben. Psalm 23, und du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wow. Auf Jesus schauen. Und deshalb ist meine Ermutigung immer, wenn Menschen zu mir kommen, seelsorgerlich, wenn ich habe hier so Mühe in diesem Punkt, sage ich, möchte ich dich ermutigen, nutz dir die Zeit mit Jesus. Gebet, Bibel lesen. Zeit mit Gott. Zweite praktische Hilfe, Gemeinschaft suchen. Wenn man einsam ist, ist man besonders versuchbar. Auch wenn man müde ist, Jesus war beides, Garten Gethsemane, kommt mit mir, wacht mit mir, und dann seine Jünger, die konnten es nicht. Jesus wollte ihm zu der Zeit, in der er am meisten versuchbar war, Menschen um sich herum haben. Zum Glück hat er es dann alleine geschafft, weil er Gott war. Wir brauchen einander. Und ich sehe hier eine wunderbare Gemeinde. Es ist mega wohl da. Aber ich kann mir vorstellen, dass man trotzdem, dass es hier so warm mir erscheint, doch der eine oder andere sich manchmal auch einsam fühlt. Man kann sich auch in einer großen Gemeinde einsam fühlen. Da ist wichtig, dass man auch andere an sich heranlässt. Jemand sagte mal, worüber du nicht sprechen kannst, das hat bereits Macht in deinem Leben gewonnen. Sagt das Gegenteil gilt auch. Worüber du reden kannst, das verliert Macht im Leben. So möchte ich ermutigen, Gemeinschaft zu suchen, Hauskreis, wie auch immer ihr das organisiert habt. Und dort auch, vielleicht wenn es besondere Versuchungen sind, dann ermutige ich nicht, die Kleingruppe damit zu informieren, sondern Zweierschaft. Seelsorgerlich. Dann noch ein dritter Hinweis. Fliehen. Fliehe die Begierden der Jugend, steht in 2. Timotheus 2, Vers 22. Da geht es nicht nur um Jugendliche, die fliehen sollen, sondern es geht darum, dass wir alle Begierden haben, die uns seit jung auf beschäftigen. da sollen wir fliehen, nicht dagegen ankämpfen, fliehen. Und mir ist Folgendes aufgefallen aus meiner seelsorgerlichen Erfahrung, dass etwa so viele aller Christen, also etwa alle Christen, die ich kenne, wenn sie versucht wurden und gesündigt haben, sagen sie, jetzt habe ich gesündigt. Also ungefähr alle Christen sehen es als Sünde ein, wenn der Heilige Geist an ihnen arbeitet. Und etwa so viele aller Christen sagen dann, Jesus, es tut mir leid. Etwa so viele kommen auch mal in die Seelsorge, sagen, jetzt brauche ich Hilfe. Und diejenigen, die dann ein seelsorgliches Gespräch wünschen, von denen sind noch etwa so viele bereit, radikale Schritte zu unternehmen. Fliehen. Wenn man besonders versuchbar ist mit dem Internet, vielleicht zu schauen, dass man nicht so viel im Internet ist. Ich habe gerade diese Woche von Männern gehört, die haben kein Smartphone, werden von allen ausgelacht, belächelt, aber die wissen genau warum. Oder vielleicht muss man die Kreditkarte sperren lassen. Vielleicht aller Alkohol raus und nie mehr einen Tropfen trinken. Vielleicht muss man sagen, jetzt bin ich müde und da bin ich besonders reizbar. Tut mir leid, ich muss das Gespräch jetzt abbrechen. Tut mir leid. Dass man Orte meidet, wo man besonders versuchbar ist. In Matthäus 5,29 steht, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, reiß es aus. Hack dir die Hand ab. Das ist ein Bild. Radikale Schritte unternehmen. Zusammenfassend wollte ich heute Morgen in dieser Predigt darauf eingehen, führt Gott in Versuchung? Ja. Aber er versucht nicht, es ist der Teufel. Und deshalb dürfen wir auch getrost sein, in der Ewigkeit gibt es keine Versuchungen mehr. Zweitens, Katzen jagen lebende Mäuse. Der Teufel jagt uns nach, wenn wir besonders leidenschaftlich Jesus nachfolgen. Es gibt viele Orte, wo er uns versuchen will. Und zum Schluss habe ich auf drei Orte hingewiesen, auf drei praktische Hilfen hingewiesen. Der Blickwechsel. Auf Jesus schauen, Gemeinschaft mit ihm pflegen. Zweitens, Gemeinschaft suchen, miteinander unterwegs sein. Drittens, fliehen, radikale Schritte unternehmen. Wir leben in einer Welt voller Versuchungen. Die vielen süchtigen und geknechteten Menschen sind ein Ausdruck davon. Wenn wir in unserem Leben Jesus die Herrschaft übergeben haben, sind wir nicht mehr Sklaven der Sünde. Aber der Kampf, der tägliche Kampf bleibt uns nicht erspart. Deshalb bete ich mit Überzeugung, Herr, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass du uns ganz gut nachfühlen kannst, wenn wir versucht werden. Du bist ein Hohepriester, der versucht wurde wie wir, doch ohne Sünde. Das tröstet. Wenn ich hier Menschen sehe, sehe ich viele, die dir nachfolgen wollen. Und du weißt um ihre Kämpfe, du weißt um meine Kämpfe. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst. Hilf uns immer wieder auf dich zu schauen, unser Herz von dir füllen zu lassen. Hilf uns, Gemeinschaft zu suchen, miteinander unterwegs zu sein und hilf uns auch, radikale Schritte zu unternehmen, wo wir jetzt merken, und da sollte ich radikal sein, zu deiner Ehre. Amen.